ich kann mir keine Familie ohne Konflikte vorstellen. Also ich bin nicht der Mensch, der die ewige Harmonie braucht und ich habe sie auch nicht.
Familie bedeutet für sie aber, nach Konfliktlösungen zu suchen, sagte Kinderpsychologin Elisabeth Lang. Sie ist Mutter von 3 Kindern, geschieden und lebt heute mit dem Vater des 3. Kindes zusammen.
Für mich ist auch Familie es auszuhalten, wenn man mal etwas nicht lösen kann. Dann ist auch trotzdem für mich Familie zusammensitzen, in Frieden gemeinsam irgendwas machen, was essen, auch fernschauen oder ein Spiel gemeinsam machen oder eine neue Regel erfinden. Für mich ist Familie ein Kind wo abholen, woanders hinbringen, das andere Kind weinend von irgendeinem Bahnhof abholen, weil es falsch irgendwo eingestiegen ist oder einen Termin platzen lassen, weil ein anderes Kind in den Spital muss oder eine Nacht lang nicht schlafen, weil ein paar Kinder krank sind. Das ist für mich auch Familie.
Das Familienleben erfordert organisatorische Höchstleistungen und soziale Kompetenz. Um den Alltag zu bewältigen, braucht es Spielregeln, die das Familienleben strukturieren. Diese Spielregeln müssen ständig neu diskutiert und modifiziert werden, denn die Bedürfnisse der Familienmitglieder verändern sich mit den Entwicklungsphasen der Kinder. Regeln, die gemeinsam beschlossen werden, gelten manchmal nur für wenige Wochen, erzählt Elisabeth Lang.
Wenn sie gut sind, werden sie dann beibehalten und wenn nicht, dann werden sie einfach wieder neu gemacht. Nachdem meine 2 großen Kinder sehr knapp sind, hat es auch am Anfang, wie sie klein waren, haben sie überhaupt nicht gestritten. Jetzt, wo sie größer sind, streiten sie umso mehr. Also jetzt streifen schon sehr stark die Pubertät und es geht der Konkurrenzkampf los und jeder möchte beweisen, wo er gut ist. Vor 2 Jahren habe ich sie trennen müssen, 2 verschiedene Zimmer, weil es nicht mehr funktioniert hat, weil jetzt einfach jeder seinen Bereich braucht und seine Grenze. Und wir haben zum Beispiel die Regel, wenn dich der andere nicht ins Zimmer einladet, hast du drinnen auch nichts verloren. Und das ist eine von den wichtigsten Regeln, weil man seinen Rückzugsbereich braucht, vor allem in dem Alter.
Das Zusammenleben mit Kindern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Demokratisierungsprozesse haben vor den Familien nicht Halt gemacht. Familien haben sich vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt gewandelt, erklärt die Familiensoziologin Rosemarie Nawe-Herz von der Universität Oldenburg.
Es wird also sozusagen verhandelt. Es wird gesprochen darüber. Das ist natürlich manchmal relativ mühselig. Manchmal ist es auch eine Art von Manipulation der Eltern. Das muss man auch sehen. Sie werden nachher doch schon ihr Ziel, also über Sprache dann erreichen, was sie früher mit Androhungen von Strafe erreicht haben. Also die Erziehung ist versprachlicht worden. Das aber hat zur Folge, dass doch eine andere Art von Beziehung zwischen Kind und Eltern gegeben ist. Selbstverständlich gibt es Konflikte innerhalb der Familie, gerade nachher bei Jugendlichen mit ihren Eltern. Im Übrigen sind die Themen ziemlich gleich geblieben. Es gibt immer Streitgespräche über die Unordentlichkeit in dem eigenen Zimmer der Kinder oder über die Frage des Nachhausekommens am Abend, über Kleidung. Das ist ziemlich gleich geblieben. Aber die Kinder nehmen das auch nicht etwa so dramatisch. Es sind nicht existenzielle Konflikte für sie. Sie, wie es zum Beispiel beschrieben wird in früheren Zeiten in der Verbindung zwischen Vater und Sohn. Hier hatte man lange Zeit auch in der Wissenschaft gemeint, dass es also ein geradezu biologischer Faktum wäre, dieser Vater-Sohn-Konflikt. Die Jugendlichen jedenfalls weit überwiegend sehen ihren Vater wie noch stärker ihre Mutter als doch ihren Ratgeber, ihren Gesprächspartner an und akzeptieren ihre Eltern und haben auch eine liebevolle Hinwendung zu ihren Eltern.
Doch Familie ist kein Harmoniemodell. Konflikte müssen besprochen und Lösungen müssen gesucht werden. Essentiell verändert hat sich in den vergangenen 30 Jahren auch die Orientierung in der Erziehung. Denn diese richtet sich heute vermehrt nach den Bedürfnissen der Kinder. Es sind mehrheitlich Wunschkinder, die geplant und ersehnt wurden. Ihnen möchte man jeden Wunsch von den Augen ablesen. Dazu kommt, dass Kinder in der westlichen Industriegesellschaft rar geworden sind. Sie sind in der Minderheit, auch innerhalb der eigenen Familie.
Während Kinder in früheren Zeiten, wenn sie in einer größeren Zahl eben 2, 3, 4 Geschwister hatten, eine eigene Gruppe bildeten und auf die Eltern gar nicht so angewiesen waren, sie beschäftigten sich ja selbst. Es ist aber so, dass die Kinder nicht nur in der Familie allein sind, sondern eben auch in der Nachbarschaft, weil es eben auch dort immer weniger Kinder gibt. Insofern müssen Eltern, meistens ist die Mutter, erst dafür sorgen, dass Kinder miteinander in Verbindung gebracht werden, dass spontane Spiel auf der Straße, im Hof, im Garten, wie es früher gegeben war, ist heute nur selten möglich. Insofern müssen sie gebracht werden. Sie werden auch häufig gebracht zu Spielgruppen oder auch nachher später zu zweckrationalen Kursen. Also sie lernen schwimmen frühzeitig, sie lernen dann malen und so weiter. Aber das bedeutet immer natürlich für die Mutter einen Transport der Kinder. Und die Kinder werden immer häufig mit neuen Kindern und nicht denselben aus der Nachbarschaft zusammengebracht.
Für Kinder ist diese Entwicklung nicht optimal, denn sie können zu ihren Altersgenossen keine kontinuierliche Beziehung aufbauen. Und in den seltensten Fällen entspricht das Freizeitprogramm ihren spontanen Bedürfnissen.
Frühzeitig schon erlernen sie, ganz bestimmte Rollen auszufüllen. Das kann man einerseits soziologisch gesehen funktional sehen, pädagogisch kann es natürlich und wird es von vielen Erziehungswissenschaftlern auch negativ gesehen, weil das ganzheitlich gesehen werden abgenommen hat. Das Angewiesensein auf Eltern und dass sich die Mütter bei uns gerade in der Frühkindphase ja ganz auf das Kind konzentrieren kann, diese Kindzentrierung hat natürlich auch zur Folge, dass die Mütter dauernd meinen, ihre Kinder beschäftigen zu müssen. Und deshalb lernt das Kind nicht aus sich selbst heraus etwas, zum Beispiel ja nachzuahmen, etwas als Spiel zu entwerfen und so weiter oder von anderen Kindern etwas abzusehen und so weiter. Es wird also sozusagen von außen immer dauernd herangetragen. Anregungen können gut sein, aber wenn sie dauernd wechseln und das Kind nicht in seiner Ruhe belassen, dann kann es natürlich auch zu negativen Folgen führen, so zu Konzentrationsschwächen.
Während viele Kinder überbehütet werden, leiden die Eltern unter Erfolgsdruck. Haben sie wirklich die beste Schule für ihre Kinder ausgewählt? Entspricht das Freizeitprogramm den sozialen Standards, den Begabungen des Kindes? Wenn sich die Kinder verweigern, quälen sich die Eltern mit Schuldgefühlen, den Ansprüchen nicht zu genügen, zu wenig für ihre Kinder getan zu haben, als Eltern gescheitert zu sein. Besonders groß ist der Druck auf Alleinerziehende. Denn sie müssen die vielen kleinen und großen Entscheidungen im Alltag alleine treffen. Sie fühlen sich alleine verantwortlich und werden auch zur Rechenschaft gezogen. Anton Hedinick ist alleinerziehender Vater. Bei der Scheidung hat er für das Zusammenleben mit seiner Tochter gekämpft. Juristisch formuliert hat er das gemeinsame Sorgerecht mit überwiegendem Aufenthalt beim Kindesvater durchgesetzt. Die Entscheidung, das Kind zu sich zu nehmen, hat er nie bereut. Trotzdem habe der Alltag zwei Seiten.
Es hat schöne Seiten. Natürlich, wenn ein Kind zu einem kommt und sagt, Papa, du bist der beste Papa der Welt, dann ist das Honig. Ja, dann tut das unheimlich gut, dann tut das der Seele gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Belastung. Man muss das ganz klar sehen. Die Sarah ist krank gewesen, sie bricht sich die Hand, da macht man sich Sorgen. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die man nicht unbedingt braucht bei so einer Geschichte. Oder so wie jetzt, erste Klasse Gymnasium, meine Güte, da zerbricht man sich den Kopf, wie kann man dem Kind helfen, das leichter lernt. Oder von der Schulausbildung, die ist ja entscheidend für das ganze weitere Leben. Ne? Eigentlich habe ich geglaubt, so, jetzt wird es leichter. Ganz im Gegenteil, jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Ja? Jetzt sitzen wir wirklich oft bis um 8, 9 Uhr auf Nacht und lernen gemeinsam und versuchen zu erklären. Und der Witz an der ganzen Geschichte zum Beispiel ist ja, wenn mein Kind schlechte Noten hat, dann ist es irgendwie auch für mich schlechte Noten. Also ich Interessanterweise, die Sarah putzt dann vierer leichter weg als wie ich. Also mir trifft er mehr wie sie offensichtlich. Aber natürlich ist sie ja die Konsequenzen aus einer schlechten Noten, die sie noch nicht wirklich reflektieren kann.
Gerade nach der Scheidung sei es schwierig gewesen, den Alltag mit dem Beruf zu verbinden. Er habe Glück gehabt, dass sein Chef für seine Situation Verständnis aufgebracht habe und er seine Arbeit nach den Öffnungszeiten im Kindergarten angleichen konnte, erzählt Anton Hedenick. Doch die Doppelbelastung von Beruf und Familie ist nicht allein eine Frage der Quantität an Arbeit. Die Sorgepflicht für die Kinder werde im praktischen Arbeitsalltag kaum berücksichtigt, meint er.
Man, der Pflegeurlaub, so schön dass das ist, ja, aber wenn jemand ein Kleinkind gehabt hat, weiß er, dass er alleine jetzt mit 10 Tagen im Jahr unter Umständen das auslangen findet. Ja. Meine Kleine hat die Angewohnheit gehabt, wenn irgendwo im Kindergarten kurstet worden ist, hat sie eine Grippe gehabt. Eine Grippe dauert in der Regel eine Woche. Und dann kommt sie wieder in den Kindergarten und dann steckt sie das nächste Kind an. Wir kennen ja diesen Dominoeffekt. Ne? So irgendwann einmal ist natürlich dann die Luft heraus und dann muss zurückgreifen auf den eigenen Erholungsurlaub. Dann hast du natürlich das nächste Problem, der Kindergarten ist dann womöglich 1 Monat, 2 Monate zugesperrt, weil er sich nach die Schulen richtet. Und dann hängt man natürlich in der Luft. Wir haben das ja Gott sei Dank so geregelt, dass eben meine Ex-Frau auch für diese Zeiten da war, klarerweise auch da zu sein hat. So ist sie das ausgegangen. Aber wenn jetzt wirklich niemand da ist, dann wird es ein echtes Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Schulen. Wie schaut das aus mit der Nachmittagsbetreuung? Ja? Aber es ist ja nicht nur dort, wo es angeboten wird. Da kommt ja das nächste Problem. Wie finanziere ich das? Das kostet ja alles auch sehr viel Geld. Wie kann ich die Arbeitszeiten anpassen? Ne? Viele Unternehmer sagen, ob sie ihr Kind haben oder nicht, das ist ihr Problem. Man darf sich nicht wundern, wenn man rückgängige Geburtenraten hat, wenn man die Situation nicht für die Eltern verbessert.
Die fehlende Unterstützung müssen junge Familien dann mit einem finanziellen Mehraufwand kompensieren, erklärt die Familienforscherin Irene Tazi-Breve.
Es ist wirklich wahr, dass natürlich die, die ein gutes soziales Netz haben oder es sich leisten können, auch das zu delegieren, ja, also die finanziellen Möglichkeiten haben, ein Kindermädchen einzustellen, Au-pair und so weiter, verwirklichen bekanntermaßen ihre Wünsche eher und auch solche, die hochgebildet sind. Das hängt wirklich sehr stark zusammen. Die können sich das einfach besser arrangieren als solche, die wenig verdienen, wenig qualifiziert sind, weil dann häufig die Betreuung gleich viel kostet, wie man einnimmt. Also das macht dann gar keinen Sinn mehr, arbeiten zu gehen. Ja. Von daher kommt es dann häufig, dass die niedrig qualifiziert noch häufig aus der Erwerbstätigkeit austreten.
Die Tochter Sarah sei für ihn wie auch für seine Frau ein Wunschkind gewesen, erzählt Anton Hedenick. Er war 34 Jahre alt, als Sarah zur Welt kam. Zu einem früheren Zeitpunkt wäre er nicht bereit gewesen, Vater zu werden. Denn ihm war bewusst, dass er auf manches hätte verzichten müssen.
Deswegen bin ich dann sehr bewusst Papa geworden. Weil bewusst insofern, dass mir klar war, ein bestimmter Teil von meinem Leben wird sich radikal ändern. Dafür kommt was Neues dazu. Und das Neue habe ich nicht nur als Herausforderung gesehen, sondern auch als Spannung. Ja? Also das war sofort eine Bindung da. Und man mag das jetzt für übertrieben oder nicht glaubwürdig halten, aber ich habe das Gesicht von meiner Tochter gesehen. Ich habe auch gewusst, bevor es die Gynäkologin bestätigt hat, dass sie schwanger ist, dass meine Ex-Frau schwanger ist, ich habe gewusst, dass das ein Mädchen wird. Es ist dann auch bestätigt worden, dass das ein Mädchen wird und ich habe das Gesicht gesehen. Ich war bei der Geburt dabei, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Also ich kann das nur jeden Mann empfehlen, bei einer Geburt dabei zu sein. Was, ich glaube, da entsteht auch die erste Bindung zum Kind, die man ja als Mann nicht auf dieselbe Art und Weise haben kann, als wir Frau, logischerweise.
Das Zusammenleben mit Sarah hat das Leben von Anton Hedenick grundlegend verändert. Und es sind nicht nur die alltäglichen Pflichten, die sein Leben bestimmen. Seine Gedanken kreisen immer auch um das Kind und dessen Wohlbefinden.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Regeln setzen. Also ich kenne ja keinen Vater und auch keine Mutter, die immer konsequent ihre Regeln einhalten. Ich tue es auch nicht. Es funktioniert auch nicht. Man muss auch in einer Beziehung zu einem Kind Kompromisse schließen. Ne? Was interessant ist, wenn ich Fehler mache, einem Erwachsenen gegenüber fällt es mir schwerer, diesen Fehler zuzugeben, als wie meinem Kind gegenüber. Und das ist ja etwas, was der Sarah, glaube ich, sehr gut gefällt, dass der Papa bereit ist zu sagen, okay, da bin ich total daneben gelegen, du hast recht gehabt.
Das Zusammenleben mit Kindern will gelernt sein. denn in modernen Familien leben Eltern mit ihren Kindern isoliert. Es fehlt an den Großmüttern, Tanten und Onkeln, die Einspringer, wenn gerade jemand gebraucht wird. Sei es, um ein paar Handgriffe zu erledigen oder da zu sein, wenn die Kinder krank sind. Konflikte, die zwischen den Partnern auftreten, werden durch die Präsenz der Kinder verschärft, sagt Miriam Irene Tazi-Prewe vom Institut für Familienforschung der Universität Wien.
Also es ist tatsächlich so, dass Partnerschaften scheitern an den Kindern, weil auch viel propagiert wird, Kinder stärken eine Partnerschaft. Was man von den Daten sieht, das ist eigentlich umgekehrt. Also da ist es so, dass Kind häufig Motiv sind für die Trennung. Es hat natürlich damit zu tun, dass einfach die Ansprüche gestiegen sind, also was man für Kinder alles leisten muss und für Kinder bereitstellen muss und Kindern muss ein gewisser Lebensstandard geboten werden und. Und auch das Paar, da heißt ja auch, man soll arbeiten an der Paarbeziehung und ein Paar soll auch diese Paarbeziehung leben und das scheitert häufig an der Realität. Durch Arbeit, Erwerbstätigkeit, Ansprüche zu Hause kommt es häufig dazu, dass das Paar nicht mehr leben kann, diese Paarbeziehung. Ja. Und wenn das nicht permanent verbalisiert wird, dann scheitern die Paare häufig. Oder es gibt auch Hinweise dahin, dass wenn ein Paar bereits Probleme hatte in der Beziehung, dass sie durch ein Kind verstärkt werden.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie verlangen Klarheit und Orientierung. Auf widersprüchliches Verhalten reagieren sie mit Konfrontation. Die Konflikte eskalieren. Und wenn nicht Freunde oder Verwandte beratend zur Seite stehen, ist der Kontakt zu einem Familientherapeuten eine wichtige Entscheidung, sich Hilfe zu holen. Carmen Unterholzer arbeitet am Institut für Familientherapie in Wien.
Also meistens beginnt es ja schon am Telefon. Eine Mutter, ein Vater ruft ihm an und sagt, sie sind mit dem und dem Problem konfrontiert und würden gern mit ihrem Sohn, mit ihrer Tochter in die Therapie kommen. Wir stellen dann bereits am Telefon die Frage, wer glauben Sie, könnte hilfreich sein bei der Lösung des Problems? Und diejenigen aus der Familie, die hilfreich sein können, sollten mitkommen, wenn sie dazu bereit wären. Dann in der ersten Stunde klären wir den Auftrag. Was führt die Familie hierher in unser Institut? Wir als Therapeutinnen und als Therapeuten halten den roten Faden. Wir fassen immer wieder zusammen, wir bringen neue Sichtweisen ein und versuchen so, gemeinsam mit den Mitgliedern der Familie eine Veränderung herbeizuführen.
Familientherapeuten verstehen sich nicht als die Experten und Expertinnen des Lebens. Sie helfen den Klienten dabei, Konfliktlösungen selbst zu entwickeln. Therapeuten gestalten das Gespräch und setzen Interventionen. Ihr zentrales Anliegen ist es, die Ressourcen der Familie ins Bewusstsein zu rücken und die Zugänge dafür zu öffnen. Die Probleme, mit denen Familien in Therapie kommen, sind oft dramatisch. Schulverweigerung der Kinder, Magersucht der Tochter oder des Sohnes. Der erste Schritt sei es nun zu klären, dass niemand an der gegenwärtigen Krise Schuld trägt, sagt Carmen Unterholzer.
Wenn wir merken, dass das diese Schuldfrage sehr zentral ist, die wird ja dann auch innerhalb von Familien oft hin und her geschoben. Der Vater ist schuld, die Mutter ist schuld, eigentlich ist das Kind schuld. Das rauszunehmen. Wir haben dafür eine eigene Technik, die sich Externalisieren nennt. Die setzen wir auch ein, wenn Kinder mit bestimmten Symptomen kommen. Beispiel, eine Tochter ist magersüchtig. Dann versuchen wir, das Symptom von der Person zu trennen. Und wir führen das in Form von Fragen ein. Beispielsweise, was macht diese Magersucht mit der Familie? Was für Verbündete hat diese Magersucht? Aber auch, welche Gegner hat diese Magersucht? So versuchen wir einerseits diese Schuldfrage rauszunehmen, andererseits die Familie geschlossen gegen dieses Symptom vorgehen zu lassen.
Denn nichts lähmt eine Konfliktlösung mehr, als auf der Schuldfrage zu beharren. Lösungen ergeben sich dann, wenn neue Beziehungsmuster angedacht werden und sich die Perspektiven auf das Problem verändern. Schwierigkeiten produzieren aber oft auch Distanz. Jeder zieht sich auf seine Position zurück und verliert die Beziehung zum anderen.
Für mich ist Erziehung oft auf eine Beziehung bleiben. In Beziehung bleiben, oder ich kann es jetzt nicht einmal auf die Erziehung reduzieren, sondern für mich ist Familie oft das, in Beziehung bleiben. Einfach mitzubekommen, was beschäftigt den Einzelnen, wo ist er oder wo ist sie und wie können wir das, was auf uns einstürzt, wie können wir mit dem umgehen. Salvador Minuchin, einer der wichtigen Vertreter aus der systemischen Familientherapie, hat immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass es eben Grenzen in Familien gibt. Es ist wichtig, dass die einzelnen Systeme und Subsysteme in Familien gut abgegrenzt sind. Also Subsysteme sind Eltern, Geschwister, Schwiegereltern etc. Und dass es da wichtig ist, klare Grenzen. Und je klarer die Grenzen sind, desto leichter ist auch ein Interagieren in der Familie möglich. Schwierig wird es in Familien sehr häufig, wenn diese Grenzen verschwommen sind. Wenn plötzlich die Schwiegereltern reinreden und wenn der Mann mehr mit den Schwiegereltern koaliert als mit der eigenen Frau. Das sind immer schwierige Konstellationen.
Ein Patentrezept für ein geglücktes Zusammenleben gäbe es aber nicht. Familien unterliegen Lebenszyklen, die in den Übergangsphasen Krisen auslösen, erklärt die Therapeutin Carmen Unterholzer. Und der Wunsch nach einem Ideal stehe oft der konkreten Beziehungsarbeit im Wege.
Dadurch, dass die Lebensumstände in den letzten Jahrzehnten einfach zunehmend komplexer worden sind, wird es wahrscheinlich kein einfaches Idealbild sein können. Ich denke mal, viel wichtiger wäre es einfach zu vermitteln, dass solche Lebenszyklen in Familien was Normales sind, dass sie keine Katastrophen sind, dass sie kein Versagen sind, dass es einfach ein natürlicher Bestandteil von Familien auch sind, diese Übergangsphasen. Ich finde, das müsste man stärker im Gedächtnis der Leute verankern. Also ich erlebe es in meiner täglichen Arbeit immer wieder, dass Familien massiv überfordert sind. Mütter und Väter, die 40 Stunden oder meist mehr arbeiten und zudem noch eine Familie auf Trab halten sollen, das geht sich aber oft hinten und vorne nicht aus. Und ich denke mal, da müsste man wahrscheinlich auch politische Maßnahmen ergreifen. Dann würde wahrscheinlich die Gesellschaft mit Familie gut umgehen.